Heute geht es wieder seinen gewohnten Gang. Ich nehme den angekündigten oder angegebenen Predigtext. Der steht heute in der Apostelgeschichte 2, Verse 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wir befinden uns gedanklich natürlich in Jerusalem. Und zeitlich gesehen kurz nach der Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Ganz direkt vorher, am selben Tag, morgens gegen 9 Uhr, wurde der Heilige Geist ausgegossen. Die Einwohner Jerusalems und die Besucher aus vielen Ländern hörten die Jünger Jesu Gott loben und über seine großen Taten reden, und zwar ein jeder in seiner Muttersprache. Heute wird gern darüber diskutiert, ob es ein Hör- oder ein Sprachwunder gewesen ist. Ich denke allerdings, der Text selber gibt die Antwort. Es waren ja die Jünger Jesu, auf die kurz vorher sogar optisch sichtbar, so Feuerflammen, der Heilige Geist gekommen war. Der Geist Gottes wirkte also an ihnen und nicht an den noch nicht bekehrten Zuhörern. Also sie haben tatsächlich in nicht erlernten Fremdsprachen gesprochen. Reale Sprachen, die von den Menschen aus den jeweiligen Ländern verstanden wurden. Das hat mit den Zungenreden aus der charismatischen Bewegung nichts zu tun. Meine Schwiegermutter hat uns mal eine Geschichte erzählt, die sie selbst erlebt hat. Und das will ich mal so weitererzählen. In ihrer Heimatgemeinde in Oranienburg war eine alte Dame, die hatte einen Sohn, der nicht gläubig war. Und sie hat immer für ihn gebetet und hat ihn immer gebeten, er möge auch mal mitkommen zur Gemeinde. Und der Sohn, der war Professor für Altgriechisch, glaube ich, war das. Und in der Gebetsgemeinschaft hat seine Mutter auf einmal Altgriechisch gebetet. Eine Sprache, die es gesprochen gar nicht mehr gibt, eine tote Sprache, und nur der Sohn konnte das verstehen. Und aus diesem Erleben heraus, weil er wusste, das ist ein Wunder, das geht nicht, ist er gläubig geworden. Also so etwas passiert tatsächlich. Das hat aber mit diesem Gebrabbel, was da in der, ne, hat das nichts zu tun. Naja, jedenfalls, da ist richtig was los in Jerusalem. Die Menschen können das natürlich nicht einordnen, was da geschieht, und einige fangen an zu spotten. Die sind ja betrunken. Aber das ist keine gute Erklärung. Betrunkene Menschen können nicht auf einmal Fremdsprachen. Die reden wirres Zeug und haben höchstens eine schwere Zunge. Und dann berichtet uns die Bibel von einem völlig verwandelten Petrus. Er hatte den Herrn verleugnet aus Angst. Und er war sonst eigentlich eher vorlaut als klug gewesen. Dieser Petrus steht nun unter der Wirkung des Heiligen Geistes. Ohne Scheu steht er vor vielen Menschen und hat auf einmal klaren theologischen Durchblick. Er erklärt den Menschen das Pfingstwunder anhand des Propheten Joel und erklärt den Menschen dann, vom Alten Testament herkommend über David, dass Jesus Christus der verheißene Messias ist. Was sein Tod und was seine Auferstehung bedeuten. Dinge, die er bis vor kurzem selber noch gar nicht verstanden hatte. Es war noch gar nicht lange her, Da reagierte er höchst menschlich auf die Ankündigung Jesu, dass er leiden und sterben müsse. Durch den Geist war er jetzt in der Lage, biblische Zusammenhänge zu verstehen und auch sie anderen zu erklären. Und genau das, dafür hatte Jesus ihn ja auch berufen und jetzt auch dazu ausgerüstet. Unser Predigttext startet damit, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Das ist bis heute nicht anders. Man ist ja nicht wirklich gläubig, wenn man das Wort Gottes nicht annimmt. Ja, man kann etwas glauben. Viele Menschen machen sich so ihre Gedanken und zimmern sich selbst einen Glauben zurecht. Das selbstgemachte Gedankenkonstrukt ist dann für denjenigen höher stehend als die Aussagen der Bibel. Aber wird es dem Betreffenden nutzen? Wird Gott sein Handeln und Beurteilen den Gedanken eines Menschen unterwerfen? Wie mag das ausgehen? Wir waren ja jetzt gerade in Polen im Urlaub und ich hatte wieder mal interessante Gespräche. Wir haben ein Ehepaar kennengelernt aus der Brandenburger Ecke. Der Mann war schon 2-3 Jahre Rentner, seine Frau noch berufstätig. Beide sehr höflich, gebildet, hilfsbereit, sehr angenehm im Umgang, hohes Allgemeinwissen. Wir haben über verschiedene Sachen gesprochen. Meistens wusste der sogar mehr als ich. Ich habe mich natürlich bemüht, wie das meine Art so ist, das Gespräch so in die Richtung Glauben zu bringen. Auch da hatte er kluge Sachen zu sagen und hatte sich eine Meinung gebildet. Dass es ein höheres Wesen geben müsse, das stand für ihn fest. Eine ordnende Macht, die über allem steht. Dann brachte er noch seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, was Kirchen in der Vergangenheit so angerichtet haben und es immer noch tun. Damit hat er leider recht, aber das Glauben, was in der Bibel steht, nein, nein, das nicht. So naiv ist er nicht. Unterschwellig hatte ich das Gefühl bei dem Thema, dass er sich so in seinen klugen Gedanken selbst ein Stückchen gefiel. Und er sonnte sich auch in einer gewissen moralischen Überlegenheit. Natürlich absolut höflich und freundlich. Um es kurz zu machen, er ließ mich mit meiner biblischen Botschaft ganz galant abblitzen. Keine Annahme des Wortes Gottes. Damals in Jerusalem waren es ca. 3000 Menschen, die das Wort annahmen. Im Text steht, es ging ihnen durchs Herz. Es erreichte ihr Innerstes. Sie stellten sich darunter, im Unterschied zu unserer Urlaubsbekanntschaft, der in der Draufsicht war, weil er ja klüger war. Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi, steht in Römer 10, Vers 17. Es ist daher gut, unter das Wort zu kommen. Und der Prediger, der hat die Pflicht und Schuldigkeit, aus dem Wort Gottes zu predigen. Beim Predigen geht es darum, den Menschen das Wort Gottes zu erklären, Beispiele zu finden, es verständlich und anwendbar zu machen. Es darf aber auf gar keinen Fall inhaltlich verändert werden. Gott selbst droht dafür harte Konsequenzen an. Wir wissen, in der Offenbarung hinten steht, wer etwas hinzufügt, dem wird Gott Plagen hinzufügen. Wer etwas wegnimmt, dem wird Gott seinen Anteil wegnehmen am Reich Gottes. An jenem Tag in Jerusalem sind es 3000 Menschen. Sie ließen sich taufen und wurden zur Gemeinde hinzugefügt. Dann heißt es weiter, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. An der Stelle müssen wir es uns einmal deutlich machen, dass die Lehre der Apostel vollwertiges Wort Gottes ist. Manchmal hört man es so, das ist sehr gut gemeint, das hat Jesus persönlich gesagt. Und man will eine Aussage damit besonders gewichtig machen. Das hat der Herr selbst gesagt. Man könnte leider dabei auf den Gedanken kommen, dass die Lehre der Apostel weniger wert wäre. Das ist sie nicht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Da steht wörtlich wohl eingehaucht. Ich kann kein Griechisch. Der Atem Gottes ist darin, auch in dem, was die Apostel lehren. Wir wissen, wie der Herr zu Petrus sagt, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Wir wissen auch von Paulus, wie er von Jesus persönlich berufen wurde. Es ist leider modern geworden, an der Bibel umherzustochern und unliebsame Dinge spitzfindig wegzuerklären. Diesen Fehler wollen wir nicht machen. Wir wollen lieber am kindlichen Glauben festhalten. In Jerusalem nahmen die Menschen das Wort an, das die Apostel durch den Heiligen Geist redeten. Und die Apostel wurden außerdem für alle sichtbar besonders autorisiert. Durch sie geschahen viele Zeichen und Wunder, heißt es im Text, sodass eine große Furcht über alle kam. Keine Angst, wie man sie vor einem aggressiven Hund vielleicht hat. Nein, es war eine gute, eine positive Gottesfurcht, eine hohe Ehrfurcht. Und dann lernen wir, was es für Folgen hat, wenn jemand zum Glauben gekommen ist. Also diejenigen, die in der Lehre der Apostel blieben, für uns heute ist das einfach die Bibel, sie hatten Gemeinschaft miteinander. Sie beteten zusammen, sie brachen das Brot. Und damit ist nicht nur das Abendmahlfeiern gemeint, nein, sie haben Mahlzeiten gemeinsam eingenommen. Beides, Abendmahl und auch private Gemeinschaft, sie lebten in enger Gemeinschaft. Sie standen wirtschaftlich füreinander ein. Da waren Leute, wer nichts zu essen hatte, wer kein Dach über dem Kopf hatte, dem wurde geholfen. Ein wirklich fester Glaube besiegt auch Egoismus. Ich bin seit September 91 hier in dieser Gemeinde, beinahe 32 Jahre. Für manche ist das noch nicht viel, für manche mehr als das ganze Leben. Ich habe es in dieser Gemeinde tatsächlich oft erlebt, dass der Glaube stärker ist als das eigene Ich. Wir sitzen in einem bezahlten Haus, was für unsere Gemeindegröße gigantisch ist. Ich weiß es auch, dass untereinander auch viel geholfen wurde und immer noch wird. Wir wissen aus Jakobus, dass Glaube ohne Werke tot ist. Wirklicher Glaube verändert auch das Herz. Und das ist auch im Leben zu spüren. Also man kann es dieser Gemeinde tatsächlich nicht vorwerfen, dass der Glaube keine Früchte trägt. Jeder Einzelne muss sich natürlich fragen, wie es bei ihm persönlich ist. In der Apostelgeschichte wird uns aus der Anfangszeit der Gemeinde auch ein Negativbeispiel berichtet, das für die anderen dann aber zum Segen und zu einem Ansporn wird. Hananias und Sapphira. Sie verkaufen einen Acker und bereden miteinander, dass sie einen Großteil des Geldes an die Gemeinde spenden, einen Teil legen sie privat beiseite. Das ist noch gar nicht das Problem, aber sie sagen in der Gemeinde, wir haben diesen Acker für diesen Preis verkauft. Sie tun also, als würden sie alles geben, machen sie aber nicht. Erst kommt der Mann zu Petrus und als er auf seine Sünde angesprochen wird, fällt er tot um. Eine Weile später, der ist schon hinausgetragen worden von jungen Männern, kommt die Frau herein und auch sie wird gefragt und auch sie lügt. Auch sie fällt tot um. Also, wenn das heute noch ganz genauso geschehen würde, wären die Gemeinden noch genauso voll, die Kirchen, oder würden doch ein paar fehlen? Wäre ich hier? Es bewirkt auf jeden Fall eine heilsame Gottesfurcht. Ansonsten zeichnet unser Predigttext ein Bild von einer harmonischen Gemeinde. Enge Gemeinschaft, Gotteslob und das Ganze mit lauterem Herzen. Das waren die Kennzeichen der ersten Gemeinde. Ich bin auch an diesem lauteren Herzen, bin ich auch hängen geblieben, so gedanklich, und habe mir vorgestellt, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet wahrhaftig, ehrlich, ohne Hintergedanken, wirklich vollkommen offen? Und das ist es, was eine Gemeinde attraktiv und lebendig macht. Im Text heißt es, dass sie Wohlwollen beim ganzen Volk fanden und Gott selbst fügte täglich Menschen hinzu, die dann auch gerettet wurden. So war also der Start der ersten Gemeinde. Hört sich doch alles ganz nett an. Und wenn man sich heute so die christliche Welt anschaut, bietet sich doch ein ganz anderes Bild. Laut Internet soll es über 3000 verschiedene christliche Gruppierungen geben. Die Unterschiede sind gewaltig. Vom Idealbild der Urgemeinde ist nicht mehr viel zu erkennen. Und ich habe mich auch schon oft gefragt, woran das lag und liegt. Wo ist man falsch abgebogen? Ich bin jetzt kein Kirchenhistoriker oder so, ne? Aber das kleine bisschen, was ich weiß, im Jahr 313 hat der Kaiser Konstantin den Christen die freie Ausübung ihrer Religion zugestanden. Die hatten da irgendwie eine Schlacht und er hat in einer Vision ein flammendes Kreuz gesehen, für ihn ein christliches Symbol, und dann hat er die Schlacht gewonnen und das war für ihn dann das Zeichen, so jetzt muss ich den Christen erlauben, dass sie auch. Ne? Es wurde nach und nach zur Staatsreligion im Römischen Reich. Wenn man etwas werden wollte, wenn man vorankommen wollte auf der Karriereleiter, musste man Christ sein. Es ging los mit Geldverdienen. Das Papsttum wurde eingeführt. Wenn man sich die Geschichte der Päpste mal anguckt, was da so abgegangen ist. Also manche, die haben sich ja gegenseitig massakriert und also ganz, ganz fürchterlich. Es ging immer mehr um weltliche Angelegenheiten. Geld und Macht wurden immer wichtiger. Und der Glaube wurde zu einem politischen Machtinstrument. Man hat die Menschen damit versucht zu führen und zu gängeln auch. Ne? Um den Glauben in seiner ursprünglichen Form ging es immer weniger. Es war nur noch wenigen Menschen nachher gestattet, überhaupt Bibel zu lesen. Wir kennen die Sachen wie Ablasshandel, Inquisition, Kreuzzüge. Das hatte mit der Urgemeinde nichts mehr zu tun. Und wirklich gläubige Menschen wurden sogar erbittert verfolgt und getötet. Zum Beispiel Jan Hus. Und das ging jahrhundertelang so. Dann kam eine Segenszeit. 1517 durch Martin Luther begann die Reformation. Gegen viele Widerstände hindurch gab es eine Erneuerung, ein Zurück zu den Wurzeln. Martin Luther übersetzte die Bibel, sodass die Menschen sie selber lesen konnten. Johannes Gutenberg hatte schon 1450 den Buchdruck erfunden und so konnte sich die Bibel allmählich auch unter dem Volk ausbreiten. Heute, zumindest in den meisten Ländern, haben die meisten Menschen die Möglichkeit, Gottes Wort zu hören. Hier bei uns ist es sogar ganz einfach. Na, dann ist ja alles gut und dann kann es ja wieder so werden wie in der Urgemeinde, ne? Aber wenn wir uns umschauen, leider ist es nicht so. Man verlässt die Lehre der Apostel und es geht auch heute schon wieder um Geld und Macht, um hochbezahlte Ämter, um Titel, um staatliche Anerkennung. Sogenannte Wissenschaftlichkeit ersetzt den Glauben und macht die Lehre der Apostel zu Märchen. Man braucht gar keinen Gott mehr, der hinzutut zur Gemeinde. Dafür entwickelt man eigene Konzepte. Und wenn diese dann nicht funktionieren, dann denkt man sich noch buntere, noch attraktivere Dinge aus, um ein Imitat zu bauen, das aber vom Original ablenkt. Es gibt heute sogar Gemeinden, die versuchen, die Zeichen und Wunder der Apostel in unsere Zeit zu holen. funktioniert realistisch betrachtet aber nicht. Statt wirklicher Fremdsprachen, Gelalle, tatsächliche Heilungen sind meist strittig. Wobei ich nicht abstreiten möchte, dass Gott auch heute noch heilen kann und das auch teilweise tut. Aber zu seinen Konditionen. Aber das Hauptkennzeichen dieser Gemeindeströmung ist, dass sie die Lehre der Apostel verlassen. Es werden nur noch Teile der Bibel benutzt, die die selbstgemachte Lehre unterstützen. Es ist ein typisches Kennzeichen einer Sekte. Es wird viel vom Heiligen Geist geredet. Und wer nicht Ähnliches vorzuweisen hat, der fühlt sich dann ganz klein und blass. Wir haben schon oft überlegt, wie kann man eigentlich für sich selber feststellen, ob es wirklich der Heilige Geist ist, ob er mich auch leitet. Ich habe doch vorhin die eine Textstelle vorgelesen, 2. Timotheus 3, 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, eingehaucht. Es kann also niemals ein Kennzeichen des Heiligen Geistes sein, wenn man an der Bibel zweifelt. Der kämpft doch nicht gegen sich selbst, der Heilige Geist. Und der Herr Jesus stellt sich im Neuen Testament ganz klar unter die Aussagen des Alten Testamentes. Er sagt, ich erfülle die Schrift. Er spricht von Adam, er spricht von Mose als von realen Personen. Er spricht von der Sintflut. Auch die Apostel tun das. Und für das Neue Testament wurden die Menschen gezielt durch den Heiligen Geist geleitet. Erstes Kennzeichen des Heiligen Geistes ist es also, der Schrift zu glauben und sich darunter und nicht darüber zu stellen. Buße und Vergebung bringen dann ein erneuertes Leben hervor. Die Früchte des Glaubens wachsen, wie zum Beispiel das Besiegen des Egoismus, was man dann auch ablesen kann. Es ist falsch und nutzlos, ohne die ersten Schritte gleich die Früchte haben zu wollen. Jeder Gärtner weiß das. Ich muss erst den Baum pflanzen, manchmal jahrelang pflegen, bevor man etwas ernten kann. Wenn man die Früchte imitiert und da ist gar kein Baum, es ist sinnlos. Aber wisst ihr, was noch besser ist, als vor dem Falschen zu warnen, obwohl die Bibel das ganz viel tut? Noch besser ist es, das Original anzuschauen. Ich habe das mal gesagt über Falschgeld. Ne? Man könnte jetzt alle möglichen Blüten studieren und die Kennzeichen und was weiß ich. Nein, wenn man das Original genau kennt, erkennt man das Falsche von alleine. Deswegen muss man sich nicht immerzu mit dem bösen Falschen beschäftigen, sondern lieber mit dem guten Richtigen. Und deshalb noch einmal, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten es unter alle aus, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich wünsche euch einen kindlichen Glauben, ein lauteres Herz, das sich vom Heiligen Geist verändern lässt und das sich unter Gottes Wort stellt. Unser Herr segne dieses Wort an euch und auch an mir. Amen.